ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Deutschland hat gewählt. Fakten, Analysen, Meinungen.
Die Union hat diese Bundestagswahl gewonnen und auf der Gewinnerseite steht auch Patricia Lips. Sie ist die Spitzenkandidatin der CDU in Hessen. Einen schönen guten Morgen, Frau Lips. Hallo.
Guten Morgen.
Sie haben Ihren Wahlkreis 187 Odenwald gewonnen, ziehen also auch ein in den Deutschen Bundestag. Wie spannend war das gestern Abend? Man hörte, Sie brauchen jeden Tag was Süßes. Wie viel Nervennahrung haben Sie gestern Abend gebraucht?
Gestern Abend gab es gar nichts Süßes. Es gab belegte Brötchen. Also insofern habe ich da heute etwas Nachholbedarf.
Nach diesem spannenden Abend. Aber Sie haben es geschafft. Zum wiederholten Male haben Sie es geschafft. Schauen wir mal auf das Gesamtergebnis der Union. Es stand am Ende bundesweit keine 3 vorn, also deutlich unter 30% geblieben, die Union. Woran hat es denn gelegen? Zu sehr auf das Thema Migration gesetzt, statt wie ursprünglich auf das Thema Wirtschaft?
Nein. Also zunächst mal, wir hätten uns alle die 3 davor gewünscht. Da braucht man gar nicht drum rumzureden. Nichtsdestotrotz ist die Union mit deutlichem Abstand die stärkste Kraft, hat klar zugelegt. Und die CDU helfen sogar noch ein Deut mehr. Also insofern wollen wir das erstmal nicht kleinreden. Weil Sie auf das Thema Migration ansprechen, ich bin der festen Überzeugung, nach Magdeburg, nach Aschaffenburg, nach München und Berlin, wenn wir das nicht getan hätten, wenn wir nicht den Schritt gegangen wären, zu zeigen, dass die CDU-CSU bereit ist, einen Politikwechsel bei der Migration herbeizuführen, möchte ich nicht wissen, wo die AfD womöglich gestern Abend gelandet wäre.
Schauen wir mal auf das Thema Wirtschaft, das ja zunächst den Wahlkampf bestimmt hatte. Wirtschaft und Haushalt, Finanzfragen gelten ja als Ihre Fachgebiete. Welche bitteren Pillen werden dem Land jetzt verordnet werden nach dieser Wahl? Was wird da auf uns zukommen? Das Wirtschaftswachstum, das lässt sehr zu wünschen übrig. Deutschland ist da im internationalen Vergleich das Schlusslicht. Gleichzeitig wird sehr viel Geld gebraucht, etwa für die Verteidigung, das mobilisiert werden muss. Was kommt da auf das Land zu?
Ja gut, das Wachstum ist elementar. Wachstum sichert unseren Wohlstand. Das heißt, wir müssen als allererstes, und das ist noch nicht mal mit Geld verbunden, vor allem wieder Vertrauen schaffen. Wir müssen Planungssicherheit geben, Zuversicht und Mut. Also, dass eine Planbarkeit für die Unternehmen da ist. Und dann geht es in die Einzelschritte, in die Umsetzung. Das reicht von der Wettbewerbsfähigkeit in der Steuerpolitik. Da geht es um das Thema Energiekosten, Bürokratie, Fachkräftemangel. Das wird man dann sehen, da wird man die kommenden Wochen abwarten, die Verhandlungen zu den Koalitionsgesprächen. Aber das A und O, bevor wir uns über Sozialsysteme, über Investitionen, über irgendetwas unterhalten, muss das Wachstum wieder her.
Das Wachstum ist eines der Themen und dazu soll ja auch der Bürokratieabbau dienen. Großes Thema am Ende, wir haben gerade darüber gesprochen, des Wahlkampfes war eben die Migration aufgrund der tragischen Ereignisse, die es in den vergangenen Wochen und Monaten gegeben hatte. Und es gibt das Wahlversprechen, die Wahlankündigung von Friedrich Merz, dass ab Tag 1 alles anders werden soll an den deutschen Außengrenzen. Sie sind auch Europapolitikerin. Wird es ein böses europäisches Erwachen geben, wenn dieses Versprechen eingelöst wird, also Zurückweisung an der Grenze? Soll das tatsächlich so umgesetzt werden?
Nein, ich glaube nicht, dass es ein böses politisches Erwachen gibt. Es gibt Länder in Europa, die sind in Teilen schon viel weiter wie wir an dieser Stelle. Und insofern bin ich der festen Überzeugung, gerade bei einer Person wie Friedrich Merz, der ein glühender Europäer ist, dass wir das gut regeln werden.
Sie setzen darauf, dass die Koalition mit der SPD auch hier in diesem Punkt funktionieren wird, denn die SPD sieht das ja durchaus anders. Die hat ja andere Ansätze gehabt im Wahlkampf auch gesagt, wir haben das Ganze ja schon längst in die Wege geleitet. Das, was die Union da vorschlägt, das wird gar nicht kommen. Wird das so die Bruchstelle sein in den Koalitionsverhandlungen?
Naja, schauen Sie. Punkt 1 ist, wenn wir es nicht schaffen, und das haben wir jahrelang nicht geschafft, wenn wir es nicht schaffen, die Themen, die den Menschen auf den Nägeln brennen, in die Mitte des Deutschen Bundestages zu holen, zu benennen und auch zu lösen, dann können wir uns jetzt schon ausrechnen, was in 4 Jahren passiert. Und das Zweite ist, ich kann der SPD nur in gutem raten, auf das Angebot, auf die Angebote von der Union und Friedrich Merz einzugehen. Gerade bei der Migration hat auch die Mehrheit der SPD-Wähler den Unionskurs unterstützt. Und auch die Wählerwanderung zeigt das. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin der Überzeugung, wir finden da Wege, zusammenzukommen. Aber ich appelliere an die SPD, in ihrem eigenen Interesse dort auf unsere Vorschläge einzugehen.
Welche hessische Expertise wird man einbringen können in diese Koalitionsverhandlungen in Berlin?
Nun, die CDU in Hessen hat deutlicher zugelegt gegenüber dem letzten Mal als die Union insgesamt sogar. So, die Hessische Union hat eine Koalition mit der SPD, auch in einem entsprechenden Größenverhältnis. Ich glaube, dass die CDU Hessen da einiges mit einbringen kann. Und wo ich kann, werde ich das gerne unterstützen.
Das heißt also, Sie setzen auf eine Koalition mit der SPD im Bund. Wäre es eine Option für sich, die Grünen da mit ins Boot zu holen, obwohl es rechnerisch gar nicht nötig wäre?
Nein. Also erstmal ist eine Dreierkonstellation sowieso immer problematischer als eine Zweierkonstellation. Das haben die letzten 3 Jahre gezeigt. Und gerade bei den Themen Wirtschaft und Migration, über die wir ja jetzt einige Minuten diskutiert haben, ist das mit den Grünen unendlich viel schwieriger an dieser Stelle. Und insofern gibt es überhaupt keine Notwendigkeit, die Grünen mit ins Boot zu holen.
Sie gehören zu denjenigen, die in den neuen Bundestag einziehen werden. Es gibt ja andere Kandidaten, die es nicht geschafft haben, die, obwohl sie ihren Wahlkreis mit der Erststimme gewonnen haben, nicht im Bundestag vertreten sein werden. Nach dem neuen Wahlrecht, ist das so die bittere Pille gerade für die CDU hier in Hessen?
Nicht nur in Hessen. Das gilt ja bundesweit. Aber Hessen gehört zu denjenigen, wenn ich das jetzt mal auf die CDU runterbreche, bei uns werden mit ziemlicher Sicherheit fünf Kandidaten, die meisten Stimmen in ihrem Wahlkreis auf sich vereinen konnten, werden nicht in den Deutschen Bundestag einziehen. Also ich sag mal so, das ist schon ein Novum in der deutschen Nachkriegsgeschichte und ich sage auch ausdrücklich problematisch für das Demokratieverständnis, das von anderer Seite immer so hochgehalten wird. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, ich kann es noch nicht ganz überblicken, dass sogar der ein oder andere Wahlkreis von gar keinem Abgeordneten mehr besetzt ist, aufgrund des neuen Wahlrechts der Amt.
Wir sprechen den ganzen Morgen und den ganzen Vormittag über mit den hessischen Spitzenkandidatinnen und Kandidaten bei dieser Bundestagswahl. Und jetzt bin ich verbunden mit Jan Nolte. Er ist der hessische Spitzenkandidat der AfD bei der Bundestagswahl. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Bei der vorigen Bundestagswahl hat die AfD 10,3% geholt. Jetzt sind es 20,8. Das macht sie zur zweitstärksten Fraktion im neuen Bundestag mit einem doppelt so starken Ergebnis. Und ihre Spitzenkandidatin Alice Weidel spricht nun viel von einer ausgestreckten Hand in Richtung des Wahlgewinners Union. Aber Friedrich Merz, der aller Voraussicht nach nächste Bundeskanzler, hat eine Koalition mit Ihnen, mit der AfD, mehrfach kategorisch ausgeschlossen. Was reichen Sie denn der Union mit Ihrer ausgestreckten Hand? Eine Absage an rechtsextreme Positionen und rechtsextreme Personen in Ihrer Partei?
Die gibt es sowieso. Was wir der Union vor allen Dingen bieten und auch den Menschen in diesem Land, ist endlich eine andere Sicherheitspolitik, eine andere Energiepolitik. Beides wird auch mit einer GroKo, wenn man das noch so nennen will, mit der SPD nicht umsetzbar sein.
Haben Sie gerade gesagt, es gibt schon eine Absage an rechtsextreme Positionen? Mir ist nicht bekannt, so dass ich die gehört hätte in dieser Deutlichkeit.
Na, da empfehle ich unser Programm durchzulesen. Da werden Sie nichts Rechtsextremes finden, sondern ganz viele vernünftige Positionen, die Deutschland sehr gut täten, wenn sie in der Politik umgesetzt würden.
Der Verfassungsschutz kommt gleichwohl, das ist ja bekannt, zu der Einschätzung, dass in Teilen Ihre Partei rechtsextremistisch ist und Ihr thüringischer Landesvorsitzender Björn Höcke darf als Faschist bezeichnet werden, laut Gerichtsurteil.
Ja, und dem stimmen wir nicht zu. Deswegen suchen wir ja die juristische Auseinandersetzung. Die Anwürfe sind absurd. Und was Björn Höcke angeht, wissen Sie, dass das Gerichtsurteil sich nur darauf bezieht, wie weit die Meinungsfreiheit geht. Auch andere Politiker, ich nenne Safran Schäbli oder Renate Künast, haben ja solche Urteile schon hinnehmen müssen. Da ging es um andere Begriffe. Also das ist ja nicht irgendwie ein gerichtlich festgelegtes Urteil da jetzt. Ne?
Wenn Sie etwas bewirken wollen, wenn Sie etwas machen wollen aus der Tatsache, dass Sie jetzt die zweitstärkste Fraktion sind, dann werden Sie ja Koalitionspartner brauchen. Was wollen Sie unternehmen, die AfD und Sie persönlich, um koalitionsfähig zu werden für andere Parteien?
Naja, das muss die CDU sich überlegen, ob sie in Zukunft immer nur noch
warum nur die CDU?
Politik machen möchte.
Warum nicht Sie
wir
auch?
Haben die Hand aus. Wir haben die Hand ausgestreckt, das haben Sie ja vorhin selber gesagt. An uns scheitert es nicht, es scheitert an der CDU. Und wir sehen jetzt an den Ergebnissen in Thüringen. Ich meine, da haben wir irgendwie 44% oder so. Was passiert, wenn man diese AfD-Abwehrkoalition macht und Millionen von Menschen ständig ausschließt aus der Politik? Wir werden stärker werden, das wird auch im Bund so werden. Und die Union wird sich überlegen müssen, ob sie nicht irgendwann eine konservative Politik machen möchte mit uns, anstatt linke Politik mit linken Parteien.
Auch als zweitstärkste Fraktion haben Sie nicht viel mehr als ein Fünftel der Stimmen bekommen. Ein Fünftel ist eine Minderheit. Ohne Koalitionspartner wird daraus keine Mehrheit. Und in einer parlamentarischen Demokratie geht es um Mehrheiten.
Das kann man natürlich da komme ich wieder auf Thüringen zurück, da waren wir sogar Wahlsieger, da kann man natürlich auch sagen, ja, es sind trotzdem nur ein bisschen über 30%, aber wir sind jetzt bei der Bundestagswahl klar zweitstärkste Kraft geworden. Die Menschen in Deutschland, die möchten keine linke Politik, die möchten eine konservative Politik und man geht da einfach nicht drauf ein und die CDU ist die, an der es scheitert.
Die CDU ist stärker geworden als Sie. Welche Kompromisse wären Sie denn bereit einzugehen gegenüber dem von Ihnen gewollten dann stärkeren Koalitionspartner?
Ja gut, das müsste man dann natürlich verhandeln. Inhaltlich haben wir ja natürlich viele Schnittmengen. Ja, das müsste man gucken. Wäre ja toll, wenn wir an dem Punkt erstmal wären.
Aber wo haben Sie denn die Schnittmengen? Wo sehen Sie die?
In der Sicherheitspolitik und in der Energiepolitik.
In der Sicherheitspolitik, das würde ja auch die zum Beispiel die Ukraine-Politik, das Verhältnis zu Russland und zur jetzigen US-Regierung mit einschließen. Da liegen Sie ja ziemlich weit auseinander mit der Union.
Ja, das stimmt. Den bellizistischen Kurs der Union teilen wir da natürlich nicht. Da spreche ich jetzt vor allen Dingen von innerer Sicherheit. Das ist ja auch das Hauptproblem, die Migrationspolitik.
Da Sie bellizistisch gerade sagen, also kriegerisch, Ihre Spitzenkandidatin Alice Weidel hat gestern bezogen auf die anderen Bundestagsfraktionen dieselbe Formulierung gebraucht, die Alexander Gauland, einer ihrer Vorgänger beim ersten Einzug der AfD in den Bundestag, geprägt hat. Wir werden Sie jagen. Machen Sie sich als AfD-Bundestagsabgeordneter im neuen Bundestag diese Ankündigung zu eigen?
Naja, das ist eine kämpferische Ankündigung. Wir gehen da natürlich auch kämpferisch ran, überhaupt keine Frage. Deutschland braucht Veränderungen, Deutschland braucht einen Politikwechsel und deswegen ist, glaube ich, gut, wenn man da auch energisch rangeht.
Koalitionsfähiger werden Sie dadurch allerdings nicht, ne?
Naja, gut. Also ich glaube nicht, dass es jetzt an diesem Satz von Alice Weidel scheitert. Das muss die Union...
Daran, wofür dieser Satz womöglich steht, ne?
Naja, also Friedrich Merz hat ja schon Wochen zuvor immer wieder betont, dass er mit linken Parteien Politik machen möchte. Er hat auch die Grünen erwähnt, auch dazu wäre er bereit gewesen. Also ich glaube jetzt nicht, dass an dem Satz die Zweite gescheitert ist.
Philipp Rottwil, stellvertretender Landesvorsitzender der SPD. Einen schönen guten Morgen, Herr Rottwil.
Schönen guten Morgen.
Herr Rottwil, es war eine sehr kurze Nacht für Sie, habe ich gehört. Seit wann wissen Sie, dass Sie in den Deutschen Bundestag als Abgeordneter einziehen werden?
Ja, tatsächlich war es spannend. Bei uns 1.33 Uhr war es dann klar mit dem letzten Wahlkreis, der dann offiziell ausgezählt war. Hat es ein bisschen länger gedauert bei uns. Das heißt, die Nacht war kurz. Von daher ist ein bisschen Freude mit dabei, dass es noch geklappt hat. Aber auf der anderen Seite natürlich Enttäuschung auch über das schwache Ergebnis unsererseits.
Ja, Sie waren der Direktkandidat für den Wahlkreis 169, Schwalm-Eder und Frankenberg. Den Wahlkreis haben Sie nicht direkt gewonnen, aber ziehen über die Landesliste der SPD in den Bundestag ein und müssen dafür Ihr Bürgermeisteramt in Neuental aufgeben, das Sie ja 8 Jahre lang inne hatte. Also ein lachendes und ein weinendes Auge heute Morgen für Sie?
Absolut, kann man so sagen, weil ich jetzt auch in den letzten Jahren immer dafür geworben habe, dass wir auch mehr Leute wieder in der Kommunalpolitik brauchen. Bürgermeisterjob, einen Traumjob, dementsprechend ja ein lachendes und ein weinendes auf jeden Fall heute Morgen. Ich freue mich jetzt aber auch auf die neuen Herausforderungen und wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass wir jede helfende Hand auch brauchen und vor allem, glaube ich, auch wieder ein bisschen Ruhe. Von daher, ich freue mich auf die nächsten Wochen und heute geht's nach Berlin.
Heute geht's nach Berlin. Als in Nordhessen verwurzelter Politiker, als Bürgermeister, verzweifeln Sie da schon mal an der Berliner Politikblase, auch an den Genossen im Willy-Brandt-Haus oder bisher auch im Kanzleramt?
Ja, ich glaube schon, dass wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, dass auch die Menschen vielleicht auch gestern Abend, dass mehr erwartet wird, dass wir auch wieder zusammenführen, dass wir keine amerikanischen Verhältnisse brauchen, dass weniger gespalten wird. Deswegen glaube ich, dass so ein bisschen Kommunalpolitik in Berlin nicht schaden wird. Verzweifeln würde ich nicht sagen, aber es ist so, dass wir sind an der Sache orientiert in der Kommunalpolitik und das kann man, glaube ich, auf allen Ebenen ganz gut gebrauchen.
Ja, jetzt ging es auch um Personen bei dieser Bundestagswahl. War es die falsche Entscheidung, auf Olaf Scholz statt auf Boris Pistorius zu setzen?
Ja, ich glaube, wir haben einen langen Prozess gehabt bei uns in der Partei und der hat am Ende dazu geführt, dass unser Kanzlerkandidat auch der Bundeskanzler war. Das ist eine logische Entscheidung gewesen. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt heute Abend natürlich oder heute Morgen mit dann knapp 16,4% ist das ein sehr, sehr trauriges Ergebnis. Und das müssen wir jetzt auch zusammen aufarbeiten. Das gehört schon auch mit dazu. Das sind aber auch nicht nur Personen, da geht es auch darum, dass wir an der einen oder anderen Stelle uns auch reflektieren müssen, haben wir vielleicht auch da ein bisschen Vertrauen verloren, was wir jetzt wieder zurückgewinnen müssen. Von daher würde ich es jetzt nicht nur an einer Person festmachen. Wir kämpfen ja zusammen, wir verlieren auch zusammen und das machen wir ab heute Morgen jetzt genauso weiter.
Dann machen wir es mal nicht mal an einer Person fest, sondern mal an mehreren Personen. Die Parteispitze, die hat ja hinter Olaf Scholz gestanden als Kanzlerkandidat. Wie viel an diesem Wahlergebnis, an diesem schlechten Abschneiden, wie viel Anteil daran hat denn die SPD-Führung und müsste möglicherweise jetzt auch Konsequenzen ziehen, ähnlich wie etwa ein Christian Lindner das bei der FDP gemacht hat?
Ja, also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dass ich nicht so doch viel davon halte, wenn man nach ein paar Stunden nach der Wahl, wo das Ergebnis jetzt quasi über Nacht erst richtig klar geworden ist, dass man dann sofort überall Köpfe fordert. Es steht mir nicht zu, zur FDP was zu sagen. Das ist aber, glaube ich, auch nochmal eine andere Situation, wenn man quasi gar nicht mehr einzieht. Und auch bei uns wird es natürlich so sein, dass es auch einen Wechsel von Spitzenpersonal geben wird. Das ist relativ offensichtlich, aber das werden wir jetzt ganz in Ruhe machen. Ich glaube, wir brauchen auch Ruhe generell jetzt in der Bundesrepublik. Und die SPD wird da nicht vor ihrer Verantwortung zurückstecken. Wir machen das mit einer ruhigen Hand und in den nächsten Tagen werden wir dann auch gute Lösungen haben.
Man könnte sich vorstellen, dass sich einige der SPD jetzt gerade mal nach Erneuerung in der Opposition sehnen. Danach sieht es aber im Moment nicht aus. Das wird wie damals unter Martin Schulz sein. Man wird trotz einer solchen Niederlage dann doch sich an einer Regierung beteiligen müssen. Die SPD wird sich aber auch neu orientieren müssen. Ist ihre Klientel vielleicht einfach verloren gegangen? Hat die SPD ihre Wählerschaft, die klassische SPD-Wählerschaft, nicht mehr im Blick?
Ah, ich glaube nicht, dass unsere Wählerschaft verloren gegangen ist, sondern ich glaube, dass wir ein bisschen Vertrauen verloren haben. Das sehen wir schon ganz klar. In Nordhessen ist das mit Sicherheit auch so, dass auch viele von denen, die uns normalerweise gewählt haben, jetzt dann auch frustriert sind und andere Wege gesucht haben, vielleicht auch ein Ventil. Und diese Menschen, die müssen wir wieder zurückgewinnen. Das wird unsere Aufgabe sein. Und das geht auch nur über gute, solide Politik. Wir müssen liefern. Die Menschen erwarten in unserem Land Lösungen von uns. Das gilt für alle Ebene, kommunale Ebene, Land und Bund. Und das wird meiner Meinung nach der einzige Weg sein, wie wir vielleicht auch aus dieser Vertrauenskrise wieder rauskommen. Und deswegen nochmal, am Ende haben Sie recht. Es wird so sein, dass es jetzt in den nächsten Tagen darum geht, wer dieses Land miteinander führt, und wir werden das jetzt ordentlich aufarbeiten, warum wir hier bei 16,4% landen und dann aber trotzdem nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern unsere Verantwortung wahrnehmen, und dann werden wir sehen, ob wir da am Ende quasi auch mit Verantwortung übernehmen.
Ich würde gerne zum Schluss mal kurz über Ihre Rolle künftig im Bundestag sprechen wollen, Herr Rottwilm. Sie wollen die Stimme, eine starke Stimme des Landes sein. Was heißt denn das konkret? Was ist in Berlin für ländliche Regionen möglich, auch um Politikverdrossenheit in vermeintlich oder tatsächlich abgehängten Regionen nicht noch größer werden zu lassen?
Ja, tatsächlich sehr wichtiger Punkt. Den habe ich auch im Wahlkampf viel nach vorne gestellt. Ich glaube, 60% der Deutschen wohnen im ländlichen Raum und es wird sehr, sehr oft eben eher Politik für den Ballungsraum gemacht. Der ist natürlich auch sehr wichtig, aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben eine große Chance, wenn wir auch die Infrastruktur im ländlichen Raum so ausbauen, dass wir da gleichwertige Lebensverhältnisse haben. Und da geht es schon um Straßen, um Glasfaser, um 5G. Und diese Debatten müssen auch geführt werden. Und dafür brauchen wir starke Stimmen, die auch den ländlichen Raum vertreten. Und da will ich schon eine sein. Das ist so. Genauso aber unsere aktuelle wirtschaftliche Situation ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Wir müssen aus der Stagnation raus und das werden wir gemeinsam schaffen. Und dafür werde ich mich in jedem Falle einsetzen.
Die Union gewinnt diese Bundestagswahl. Die Ampelparteien dagegen, die werden abgestraft. Am schlimmsten trifft es die FDP. Sie wird im künftigen Bundestag nicht mehr vertreten sein. Die SPD hat deutlich verloren, aber so wie es aussieht, wird sie dennoch an der künftigen Bundesregierung beteiligt sein. Nicht mehr an der Regierung beteiligt sein dürften die Grünen künftig. Die haben verloren, sagen, es ist ein durchwachsenes Ergebnis, obwohl sie auch erheblich an Stimmen haben einbüßen müssen. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Matthias Wagner, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Hessischen Landtag. Einen schönen guten Morgen, Herr Wagner. Hallo.
Schönen guten Morgen.
Herr Wagner, wie fühlt es sich an am Tag danach, wenn der Scherbenhaufen bei den Grünen verglichen mit dem Rest der Ampel vielleicht etwas kleiner ist? Kann das trösten?
Ja, Sie haben es richtig angesprochen. Im Vergleich zu unseren bisherigen Koalitionspartnern hat es uns am wenigsten erwischt. Aber das tröstet natürlich nicht über die Verluste hinweg. Wir hätten uns natürlich ein anderes, ein besseres Ergebnis gewünscht.
Grüne verweisen immer mal wieder gerne auf die schlechte Kommunikation. Das habe nicht so funktioniert, etwa beim Stichwort Heizungsgesetz. Haben Sie vielleicht auch inhaltliche Fehler gemacht, wenn Sie jetzt mal eine schnelle Analyse ziehen dessen, was da schiefgegangen ist in der Ampel?
Ich bin immer sehr skeptisch mit diesen schnellen Analysen. Wenn man keine 24 Stunden nach der Wahl schon weiß, woran es gelegen hat, frage ich mich persönlich immer, warum hat man es denn dann vorher nicht anders gemacht? Meine Herangehensweise oder unsere hessische Herangehensweise ist da eine andere. Wir schauen uns das Ergebnis jetzt sehr sorgfältig an, woran es gelegen hat, und machen jetzt keine Schnellschüsse kurz nach der Wahl.
Das heißt, es ist auch keine Frage, ob Sie vielleicht die falschen Ministerien besetzt haben in dieser Ampelkoalition, also Wirtschaftsministerium etwa oder Auswärtiges Amt?
Das würde ich nicht sagen. Gerade Annalena Baerbock und Robert Habeck waren ja Zugpferde in diesem Wahlkampf. Die Hallen waren voll. Wir haben einen riesigen Zuspruch auch durch neue Mitglieder erfahren. Also die beiden waren auf jeden Fall die Motoren dieser Kampagne und haben uns Stimmen gebracht.
Sind Ihnen die eigentlich grünen Kernthemen in diesem Wahlkampf einfach entglitten, also etwa Umwelt und Klima?
Es haben ganz sicher andere Themen bei diesem Wahlkampf im Mittelpunkt gestanden. Bei der letzten Bundestagswahl war das Klimaschutzthema sehr, sehr präsent. Davon haben wir profitiert mit einem guten Thema, mit einem guten Ergebnis. Dieses Mal waren es die Themen, die eher mit anderen Parteien identifiziert wurden. Und deshalb haben die anderen Parteien diesmal besser abgeschnitten. Insofern auch Glückwunsch an die Union. Sie ist der Wahlgewinner und hat jetzt den Auftrag, eine Bundesregierung zu bilden.
Müssen sich die Grünen in Sachen Migration neu aufstellen, um wieder mehr Zustimmung zu bekommen und vielleicht mal wieder einen Platz an einem Kabinettstisch zu bekommen?
Man kann die eigenen Inhalte ja jetzt nicht nur danach ausrichten, was gerade die Zustimmungswerte bringt. Parteien haben ja auch die Aufgabe, ein Wertesystem und Inhalte anzubieten. Aber natürlich muss so ein Ergebnis auch Anlass sein, darüber nachzudenken, ob Positionen auch geändert werden müssen. Das ist ganz klar. Man kann nicht Prozente verlieren und sagen, wir haben alles richtig gemacht. Das wäre mit Sicherheit die falsche Konsequenz.
Die Linke hat deutlich zugelegt. Sind die Grünen vielleicht zu bürgerlich geworden im Vergleich zu den Linken? Werden die linken Positionen jetzt ausschließlich von der Linken vertreten?
Nein, das glaube ich nicht. Wir haben ein breites Politikangebot gemacht. Wir haben sehr stark dafür geworben, dass die Gesellschaft in einer schwierigen weltpolitischen Lage zusammenbleibt. Wir haben auf Zuversicht, wir haben auf Zusammenhalt gesetzt. Die Linke und andere Parteien haben sehr stark auf Polarisierung gesetzt. Das ist nicht unser Politikangebot, sondern wir glauben, gerade in schwierigen Zeiten kommt es darauf an, dass die demokratischen Parteien gemeinsam Lösungen finden und nicht, dass die Ränder immer weiter stärker werden.
Nun hat Robert Habeck gestern Abend angedeutet, also man sei dafür Gespräche offen, wenn die Union auf sie zukäme. Aber muss sich die Grüne Partei sowohl im Bund wie auch im Land, es schon getan hat hier in Hessen, auf Jahre der Opposition einstellen?
Das weiß ich nicht. Das kann bei der nächsten Wahl alles schon wieder anders sein. Jetzt ist die Entscheidung für die Bundestagswahl gefallen. Wir Grüne werden zur Bildung einer Bundesregierung nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis nicht gebraucht. Insofern liegt der Regierungsauftrag jetzt bei der CDU. Und so wie es aussieht, wird es auf die Konstellation hinauslaufen, die wir seit einem Jahr auch in Hessen haben, eine Koalition von CDU und SPD. Ich kann aus der hessischen Erfahrung nur sagen, diese Konstellation hat im ersten Jahr hier in Hessen nicht geliefert.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Den ganzen Morgen und den ganzen Vormittag über sprechen wir hier in HR Info mit den hessischen Spitzenkandidatinnen und Kandidaten über das Ergebnis dieser Wahl. Und jetzt hören wir dazu Janine Wissler. Sie ist die hessische Spitzenkandidatin der Partei Die Linke. Und vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen. Kleine vorbereitende Vorbemerkung. So sehr sich Die Linke über Stimmen freuen kann, Frau Wissler selbst hatte heute früh kaum noch Stimme. Sie hat trotzdem das Interview gegeben. Frau Wissler, Die Linke hat vor einigen Wochen zu einer Aufholjagd angesetzt und ist nun mit mehr als 8% in den Bundestag geschafft. geschafft. Und das, nachdem die Partei zuvor auch unter ihrer Führung als Bundesvorsitzende Frau Wissler in einer tiefen Krise gesteckt hat. Was meinen Sie, wer oder was hat für diesen Erfolg gesorgt?
Na, ich denke, dass da jetzt einiges zusammenkam und wir freuen uns natürlich sehr über dieses Ergebnis. Ich meine, es ist ja schon so, dass wir in den letzten Jahren halt natürlich um diese ganze Abspaltung herum riesige Auseinandersetzungen hatten. Diese Trennung war richtig, die war überfällig, die war notwendig. Und das war, glaube ich, auch eine Grundlage dafür, dass wir eben jetzt noch mit Inhalten wieder durchdringen. Ich denke, wir haben auf die richtigen Themen gesetzt, Mietendeckel, bezahlbares Wohnen. Also, dass wir wirklich uns darauf konzentriert haben, was die Menschen umtreibt. Wir haben an 500.000 Haustüren geklingelt. Und ich glaube, dass uns viele Menschen sehr hoch angerechnet haben, dass wir uns nicht in diesem Wahlkampf an dieser Debatte um weniger Migration, um mehr Abschottung, um mehr Abschiebung beteiligt haben. Also ich habe schon wahrgenommen, dass viele Menschen sehr schockiert waren, dass es in diesem Wahlkampf nur darum ging. Und da haben wir Haltung gezeigt und ich glaube, es haben viele honoriert. Ja, wir sind geschlossen aufgetreten mit guten Spitzenkandidaten. Also das sind Zehntausende in die Partei eingetreten neu. Also ich glaube, es kam viel zusammen und das ist absolut großartig.
Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich als ehemalige Bundesvorsitzende vielleicht auch irgendwo fragen, warum ist mir damals nicht gelungen, die Linke so dastehen zu lassen, wie sie jetzt dasteht. Liegt es tatsächlich vor allem daran, dass Sie eben Ihre ehemalige Parteifreundin Sarah Wagenknecht und deren Verbündete los sind?
Naja, das würde ich jetzt schon sagen, dass das mit eine Grundlage natürlich jetzt ist für den Erfolg. Also ich meine, wir hatten halt einfach über Jahre hinweg eine Person in der Partei, die versucht hat, uns ja ganz offensichtlich auch zu zerstören. Und morgens in Pressekonferenzen haben wir das eine gesagt und abends wurde dann in Fernsehtalkshows das andere gesagt. Also das war einfach ein riesiges Problem natürlich, wenn halt der Versuch unternommen wird, und das ist ja auch offensichtlich, eine Partei von innen heraus so kaputt zu machen, um eine neue Partei zu gründen. Das war ja viele Jahre schon geplant, und deren Platz einzunehmen. Also von daher würde ich sagen, das war natürlich ein riesiges Problem. Und jetzt auch, dass wir diese Eindeutigkeit haben in der Asylfrage, in der Menschenrechtsfrage, das wäre, glaube ich, etwas anderes gewesen, wenn wir jetzt diese Trennung nicht vollzogen hätten. Also ich glaube, deswegen, das war eine wichtige Grundlage, weil wir einfach gemerkt haben, dass viele Menschen zu uns kommen, die sonst halt nicht gekommen wären. Also es sind vielleicht 200, 300 Leute gegangen, damit irgendwie 30.000 kommen konnten. Ja? Und ich glaube, diese massive Eintrittswelle, die hätte es ja sonst gar nicht gegeben. Und ich glaube, darauf aufbauen haben wir aber eine ganze Menge richtig gemacht mit einem guten Wahlkampf, guten Themen, guten Kandidaten und einer neuen Geschlossenheit. Und diese Geschlossenheit ist halt nur so möglich gewesen.
Die Linke ist, so gut sie auch gemessen an ihrer Ausgangslage bei der Wahl abgeschnitten hat, doch nur die kleinste Fraktion im neuen Bundestag und sie wird wohl keine Rolle spielen bei der Koalitionsbildung in Berlin. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn für Ihre Partei, die Linke, in der neuen Legislaturperiode?
Also ich sehe schon Möglichkeiten. Man kann ja auch aus der Opposition heraus Druck machen für Veränderungen. Die Linke hat noch nie regiert auf Bundesebene, aber zum Beispiel den Mindestlohn, wir waren die Ersten, die den gefordert haben. Und wir haben jahrelang dafür Druck gemacht und auch Gewerkschaften und Sozialverbände haben den gefordert. Und irgendwann ist er dann eben auch umgesetzt worden. Also ich denke, man kann auch aus der Opposition heraus die richtigen Themen ansprechen, die richtigen Fragen stellen, Druck machen. Und für uns jetzt geht es eben darum, wirklich Druck zu machen, dass es Mietendeckel geben muss, weil die Mieten einfach so hoch sind in vielen Städten, dass die Menschen überhaupt nicht wissen, wie sie sie noch bezahlen sollen. Und da wollen wir Druck machen. Und ja, wir werden jetzt nicht in der Bundesregierung sein, aber wir sind wirklich eine richtig starke Fraktion jetzt wieder, haben wieder Fraktionsstatus und darüber können wir auch Dinge bewegen.
Welche Projekte haben Sie sich denn persönlich als Bundestagsabgeordnete für die kommenden 4 Jahre vorgenommen?
Naja, für mich ist das Thema, gerade als Frankfurterin, natürlich bezahlbarer Wohnraum auch ein ganz entscheidendes Thema, weil das natürlich die Menschen in Frankfurt, in ganz Hessen natürlich sehr umtreibt. Ich finde, wir müssen diesem gefährlichen Rechtsruck etwas entgegensetzen. Also das ist mir total wichtig und das ist ja auch was, wo ich auch die letzten Jahre viel getan habe. Und ansonsten ist das Thema gerechte Verteilung von Reichtum. Also wir müssen Reichtum gerechter verteilen, damit alle in Würde und niemand in Armut lebt in diesem reichen Land. Also das sind so die Themen, die mir persönlich besonders wichtig sind.
Es war ja die Entlassung von Christian Lindner als Bundesfinanzminister und der Ausstieg der FDP aus der Ampelkoalition, die zu dieser vorgezogenen Bundestagswahl maßgeblich geführt haben. Die FDP ist nun, das ist ihr Ergebnis, nicht im Bundestag. Sie hat den Einzug in den Bundestag verpasst und Christian Lindner, der Parteichef der FDP, zieht daraus die folgende Konsequenz.
Wenn die FDP aus dem Bundestag ausscheidet, ist das völlig klar, dass ich dann auch aus der Politik ausscheide. Wenn meine politische Laufbahn endet, dann scheide ich mit einem Gefühl nur. Dankbarkeit. Große Dankbarkeit.
Ja, aus diesem Wenn die FDP nicht in den Bundestag kommt, ist dann tatsächlich die Tatsache geworden, dass sie nicht in den Bundestag kommt. Die hessische Spitzenkandidatin der FDP ist Bettina Stark-Watzinger, die ehemalige Bundesforschungsministerin. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihr Bundesvorsitzender hat gesagt, wir haben es eben gehört, dass er aus der Politik aussteigen wird. Sie, Frau Stark-Watzinger, sind stellvertretende Bundesvorsitzende und hessische Landesvorsitzende der FDP. Mögen Sie bei uns etwas zu den Konsequenzen sagen, die Sie ziehen werden?
Ja, unser Land benötigt ja einen Richtungswechsel und dafür habe ich gekämpft. Bei der Bundestagswahl aber haben wir Freien Demokraten eine herbe Niederlage erlitten, das steht fest. Dafür übernehme ich auch die Verantwortung und auf dem nächsten Landesparteitag kandidiere ich nicht mehr als Landesvorsitzende der Freien Demokraten in Hessen und ich kandidiere auch nicht mehr als stellvertretende Bundesvorsitzende. Wir sind selbstbestimmte Menschen als Liberale und da gehört es, Verantwortung zu übernehmen. Ich möchte einen zweiten Punkt aber auch noch sagen, den hohen Respekt vor den Mitgliedern in unserer Partei, die in schwierigen politischen Zeiten einen so hochmotivierten, mutigen Wahlkampf geführt haben. Sie sind die Stütze unserer Partei und deswegen ab morgen geht auch in Hessen unsere Arbeit Richtung Kommunalwahl.
Schauen wir nochmal auf mögliche Gründe für das Ausscheiden der FDP aus dem Bundestag. Spätestens nach ihrem Ausscheiden aus der Koalition, aus der Ampelkoalition, hat sich ja die FDP sehr deutlich von den beiden anderen Koalitionspartnern distanziert. Viele sagen, das hat sie auch schon getan, als sie noch in der Koalition war. Und das Ergebnis ist jetzt, dass die FDP den Einzug in den Bundestag klar verfehlt hat. War es also genau der falsche Weg für die FDP, sich von der Ampelkoalition innerlich und äußerlich zu entfernen?
In der Tat zahlen wir einen sehr hohen Preis, dass wir den Weg für Neuwahlen freigemacht haben. Ich bin aber weiterhin der festen Überzeugung, dass wir Neuwahlen in unserem Land benötigt haben, weil wir brauchen diesen politischen Richtungswechsel. Wir brauchen endlich wieder einen klaren Fokus auf die soziale Marktwirtschaft, auf die Stärkung der wirtschaftlichen Basis, das Aufstiegsversprechen in unserem Land. Und das war in dieser Koalition nicht mehr möglich. Ein Weiter-so hätte die Ränder noch weiter gestärkt. Das gilt es zu verhindern. Übrigens auch die Aufgabe einer neuen Bundesregierung, denn ich bin in Sorge um unser Land.
Kann es denn für die FDP ein Weiter-so geben? Diese mehr als 11%, die FDP bei der vorigen Bundestagswahl gewählt haben, die hätten ja diesmal zu dem Ergebnis kommen können. Jawohl, genau richtig, dass die FDP die Ampel hinter sich gelassen hat, dass sie jetzt wieder ohne Rücksicht auf diese Koalition ihre eigene Politik macht. Und dafür belohnen wir sie jetzt, indem wir sie wieder in den Bundestag hineinwählen. Aber passiert ist das Gegenteil. Welche Lehren ziehen Sie daraus?
Ja, die Ampel hatte ja so wenig wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik keine Zustimmung bei der Bevölkerung. Die Menschen haben das Gefühl, dass man die Probleme, die sie in ihrem Alltag betreffen, und auch nicht nur das Gefühl, wir haben ja die Antworten, die großen Anforderungen auch nicht gegeben, dass wir also die Herausforderungen, die die Menschen haben, dann auch die Lösungen bieten und vor allen Dingen auch handlungsfähig. Ein Staat, der handlungsfähig ist, der sich auf die großen Dinge, Sicherheit, innere Sicherheit, Bildung, Infrastruktur konzentriert. Und diesen Vertrauensbruch haben wir seit dem 6. November bis heute nicht aufbauen können. Das gehört zur ehrlichen Bilanz.
Wie und mit wem an der Spitze sollte die FDP sich denn jetzt ihrer Ansicht nach entwickeln, damit sie die Chance hat, bei der nächsten Bundestagwahl vielleicht wieder in den Bundestag zurückzukehren?
Ja, das ist natürlich etwas, was in den kommenden Tagen und Wochen in den Gremien besprochen wird. Das gehört auch in die Gremien und insofern steht das heute Morgen gar nicht zur Debatte im Sinne von öffentlicher Kommunikation. Aber wir sind eine Partei, die eine tiefe Verwurzelung hat in diesem Land und die liberale Sache, die entfacht auch noch ein Feuer und genau darauf gilt es, den Fokus zu richten.
Stichwort Verwurzelung, Stichwort Feuer. Bis zuletzt sehr geschätzt in der Öffentlichkeit war ja der kürzlich verstorbene FDP-Politiker Gerhard Baum, der nicht für den wirtschaftsliberalen, sondern für den sozialliberalen Bürgerrechtsflügel der FDP stand. Sollte dieser Teil der FDP vielleicht in Zukunft wieder stärker sein in der Partei, damit die dann auch wieder erfolgreicher wird?
Wer unser Programm liest und wer auch unser Wahlprogramm sich ein Stück weit angeschaut hat, der sieht, dass wir auch in diesem Bereich eine ganz klare Positionierung haben. eine liberale Partei. Sie macht deshalb den Unterschied, weil sie eben das Verhältnis Bürger-Staat definiert im Sinne, dass der Bürger der Souverän ist und die Bürgerrechte verteidigt. In diesen Zeiten geht aber natürlich in der öffentlichen Debatte, wo die Menschen um ihren Arbeitsplatz sich Sorgen machen, wo wir Stellenabbau sehen, wo der Staat immer größer und teurer wird und das Ganze, die ganze Finanzierung ja auch dessen, was wir uns als Gesellschaft vornehmen, immer wieder in Frage steht, war natürlich klar, dass dieser Wahlkampf von bestimmten Themen geprägt sein wird. Aber wir sind eine liberale Partei und das bleiben wir auch in voller Breite in der Zukunft.
Es hat schon viele Reaktionen auf die Bundestagswahl gegeben aus den Reihen der Parteien, die entweder drin sind im Bundestag oder eben nicht drin sind. Und wir sprechen an diesem Vormittag hier auch mit den hessischen Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der einzelnen Parteien. Jetzt ist Ali Eildalami an der Reihe. Er war der hessische Spitzenkandidat des BSW bei der Bundestagswahl. Er war, muss man deshalb sagen, weil das BSW ja nicht reingekommen ist mitten in den Bundestag. Mit Ali Eildalami habe ich vor der Sendung gesprochen. Nachdem Ihre Partei im vergangenen Jahr bei der Europawahl und bei drei Landtagswahlen in Ostdeutschland erfolgreich gewesen ist, haben sich jetzt bei der Bundestagswahl die weniger aussichtsreichen Umfragen bestätigt. Das BSW hat den Einzug in den Bundestag knapp verpasst. Haben Sie selbst eine Erklärung dafür?
Es war uns klar, dass es bei der Bundestagswahl etwas schwieriger wird. Die Mobilisierung der letzten Wochen hat zur Wahlbeteiligung massiv beigetragen, auch die Polarisierung der letzten Wochen hat zur Mobilisierung beigetragen und hat uns nicht in die Karten gespielt. Gleichwohl, muss ich sagen, bin ich zufrieden mit dem Ergebnis. Klar, 5% wären besser gewesen und schöner. Wir wussten, es wird knapp und in Anbetracht der bisherigen Ergebnisse und der bisherigen Leistung unserer Partei schaue ich trotzdem optimistisch in die Zukunft.
Auf die Zukunft kommen wir gleich nochmal. Schauen wir nochmal auf mögliche Gründe für das Nicht-Einziehen des BSW in den Bundestag. Ist das BSW in den Augen vieler vielleicht doch nicht mehr, als der Name sagt, eben ein Bündnis Sarah Wagenknecht, in erster Linie auf diese Führungsfigur fokussiert?
Nein, das widerspricht auf jeden Fall die Tatsache, dass die Gespräche, die wir führen und die Resonanz, die wir bekommen in den letzten Wochen, aber auch in den letzten Wahlkämpfen, deuten eben nicht darauf hin. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, unsere Stärke war, dass wir sehr stark auf Sarah gesetzt haben. Das hat natürlich mit ihrer Popularität zu tun. Und wir haben auch immer deutlich gemacht, dass wir auch für den Anfang diesen Namen brauchen. Weil Sie wissen, es gründen sich fast jedes Jahr neue Parteien. Die meisten tauchen nie auf, sind nicht bekannt, kommen nie medial durch. Dementsprechend war es aus unserer Sicht natürlich auch ein taktischer Zug, Sarah Wagenknecht nach vorne zu stellen, haben aber auch immer gleichzeitig gesagt, dass das keine Langzeitlösung ist, dass wir auf lange Sicht natürlich auch den Namen dementsprechend ändern werden. Und das werden wir auch dementsprechend tun.
Viele Fachleute sagen, das BSW sei inhaltlich schwer einzuordnen ins politische Spektrum. Ist das vielleicht ein Problem gewesen, dass vielen Wahlberechtigten nicht klar geworden ist, wofür das BSW eigentlich steht?
Ich glaube, dass unsere Stärke schon war, dass wir ein neues Projekt angeboten haben, ein neues inhaltliches Modell in Deutschland, das sich nicht erschöpft in diesem ideologischen Links-Rechts-Schema. Und das haben wir versucht und ich glaube, die letzten Wahlen waren dementsprechend auch erfolgreich. Ich glaube, dass das unsere Stärke war. Was ein Nachteil für uns tatsächlich ist, ist natürlich die vorgezogene Bundestagswahl. Wir haben sie grundsätzlich begrüßt, weil es natürlich die politische Notwendigkeit gibt. Aber für so eine junge Partei derart viele Wahlkämpfe in kurzer Zeit zu stemmen, ist natürlich eine Herausforderung. Gleichwohl halte ich es nicht für unsere Schwäche, dass wir ein ideologisch gemischtes Angebot haben, würde ich mal freundlich ausdrücken. Sondern in den letzten Monaten war es unsere Stärke. Und zu allerletzt, was uns noch fehlt, das ist einfach für eine junge Partei auch normal, ist ein gewisser Pool an Stammwählern. Die haben wir einfach nicht. Sowas braucht Zeit, mehrere Jahre sogar, bis sich eine Stammwählerschaft bildet. Und ich glaube, das war auch etwas, was uns zum Nachteil gereicht ist.
Sarah Wagenknecht, von der Sie ja eben angedeutet haben, dass sie in Zukunft vielleicht nicht mehr Namensgeberin Ihrer Partei sein wird, hat für den Fall, dass das BSW nicht in den Bundestag kommt, ihre eigene politische Karriere offen gelassen. Gestern am Wahlabend hat sie sich in der Öffentlichkeit eher rar gemacht. Was meinen Sie, Herr Eildalami, hat das BSW bundespolitisch überhaupt noch eine Zukunft?
Absolut. Also ich glaube, unabhängig von der Person, die vorne steht, gibt es einfach die Notwendigkeit für ein solches politisches Angebot. Können wir das daran messen an den ganzen Anträgen an Mitgliedschaft? Allein heute Morgen habe ich, glaube ich, 70 Anträge auf Mitgliedschaft nur in Hessen bekommen. Also das scheint bei vielen Menschen doch dazu beizutragen, dass sie sagen, jetzt erst recht. Und unabhängig davon, wie Sarah letztlich, welche Rolle sie in dieser Partei spielt, glaube ich, dass die Inhalte entscheidend sind und das Angebot, was wir machen und das Angebot, welches wir den Wählerinnen und Wählern anbieten, wird von keiner Partei angeboten. Dementsprechend bin ich, was die Zukunft angeht, doch optimistisch, dass wir uns im Parteiensystem festsetzen
diesen
können
Podcast und nun darauf schauen müssen, den Parteiaufbau natürlich weiter
voranzutreiben, um in die Fläche zu kommen.